Mein Themengebiet ist Cybersicherheit, Cyberangriffe und Hackbacks. Und ich habe das mal mit dem zeitgemäßen Titel überschrieben, Weaponizing the Internet. Ich habe eigentlich drei Punkte. Das erste sind ein paar einleitende Worte zu staatlichen Cyberangriffen. Das zweite zu Reaktionen auf staatliche Cyberangriffe und im Konkreten die Pläne, die die Bundesregierung gerade diskutiert. Und das dritte, der dritte Teil ist dann, sind dann die Probleme, die sich aus diesen Plänen ergeben. Zuerst zum Begriff Cyberangriffe. Das ist ein bisschen missverständlich, weil es sich eigentlich, wenn man genau sein möchte, eher um Spionage, Beeinflussung von Medien, Sabotage oder die Ausübung von ökonomischem Zwang handelt. Und das sind im engeren Sinne, im völkerrechtlichen Sinne eigentlich kein aggressiver Akt oder also kriegerischer Akt. Also das heißt, man bewegt sich da, wenn man von Cyberangriffen liest, dann bewegt man sich eigentlich in einem Bereich, der in einer Grauzone zwischen Krieg und Frieden stattfindet. Aktuell kann man davon ausgehen, dass 25 Staaten regelmäßig entweder selbst oder durch sogenannte Proxys Cyberangriffe durchführen. Und im digitalen Raum ist ganz interessant, dass eine Abgrenzung zwischen militärischen und nicht-militärischen Akteuren eigentlich in der Praxis nicht möglich ist, weil eben die Interessen, Ziele, Fähigkeiten und Zuständigkeiten zwischen militärischen und geheimdienstlichen Akteuren hier nicht trennbar sind. Genau, also staatliche Cyberangriffe, die von Staaten ausgeführt werden und deren Ziel ein anderer Staat ist, da gibt es bisher ungefähr 200 öffentlich bekannte Fälle. Und das umfasst sogenanntes Doxing, wieder Spionage, Defacement, das Löschen von Daten oder auch Sabotageakte. Und bekannte öffentliche Beispiele sind etwa Stuxnet, WannaCry, der Angriff auf das Regierungsnetz, der Bundestagshack von 2015 sowie aktuell Reaktionen der USA auf den Abschuss einer Drohne durch den Iran. Dann komme ich zu den staatlichen Reaktionen auf Cyberangriffe. Staaten haben im Allgemeinen eigentlich drei Möglichkeiten zu reagieren oder drei Handlungsoptionen, politische, diplomatische und militärische. Bestandteil dieser Reaktionen sind immer eigentlich zwei Komponenten, das ist auch gleichzeitig sind es Funktionen. Das eine ist das sogenannte Signaling, da geht es darum, einem Angreifer zu kommunizieren, dass eben die Aktivität bekannt ist und nicht geduldet wird. Das zweite sind Vergeltungs- oder Bestrafungsmaßnahmen. Das ist das Ziel, wie die Bezeichnung schon sagt, eben die Bestrafung und der Versuch, eine Wiederholung abzuschrecken. Die NATO ist ein Beispiel für die militärische Komponente. Also die NATO hat sich geäußert und gesagt, sie würden möglicherweise außerhalb des digitalen Raums auch militärisch auf Cyberangriffe reagieren. Das Auswärtige Amt ist jetzt hier in der Bundesrepublik zuständig für die diplomatische Ebene. Und inzwischen ist auch hat die Europäische Union auch da Kompetenzen. Der Prozess, bis es zu einer Reaktion kommt auf so einen Cyberangriff, der ist auch ganz interessant, weil also zunächst an erster Stelle, ich habe hier vier Schritte auf der Folie, an erster Stelle erfolgt natürlich der Cyberangriff, an zweiter Stelle muss allerdings der Angriff erstmal erkannt werden. Das klingt erstmal banal, allerdings in der Praxis ist das nicht so einfach, weil in vielen Fällen gibt es keine offensichtlichen Anzeichen. Also es gibt keine Systemfehler, es gibt keinen Ausfall und dann ist natürlich auch noch die Möglichkeit da, dass es sich nicht um einen Cyberangriff handelt, sondern eben um einen Bug oder Unfall. Und bis nun so ein Cyberangriff erkannt wird, dauert das oftmals Monate in dem Bereich. Also auch hier Beispiele, Stuxnet, der Ausfall der Zentrifugen in der iranischen Atomanlage. Da wurde zuerst von einem Fehler oder Unfall ausgegangen und erst nach Wochen wurde dann in Betracht gezogen, dass es sich um so einen Cyberangriff handelt. Beim Bundestagshack, der startete vermutlich Anfang 2015 und wurde noch im Mai desselben Jahres entdeckt. Und der Angriff auf das Regierungsnetz in Deutschland, der startete vermutlich schon Ende 2016 und erste Hinweise gab es dann erst 2017. Der dritte Schritt in meiner Grafik, die Attribution, selbes Problem. Auch das ist ein langwieriger und schwieriger Prozess. Dazu komme ich später nochmal genauer. Aber man kann davon ausgehen, dass es mindestens Tage bis zu Jahre dauert, um eben überhaupt einen Adressat, also einen Verantwortlichen zu identifizieren jemanden zu identifizieren, der möglicherweise verantwortlich ist und entsprechend auch überhaupt ein Ziel oder Adressat für eine Reaktion festzulegen. Die staatlichen Reaktionen kann man allgemein in 6 verschiedene Kategorien einteilen, um das mal so ein bisschen sich konkreter vorstellen zu können. Das eine ist einfach zu bestätigen, dass es einen Vorfall gab und dann entsprechend eine Ankündigung zu machen, dass man sich um dem Problem annimmt, also die IT-Sicherheit zu stärken. Das zweite ist diplomatischer Protest, der entweder öffentlich oder nicht öffentlich erfolgen kann. Und da geht es dann um Statements, diplomatische Noten oder auch die Ausweisung von diplomatischem Personal. Drittens gibt es natürlich auch rechtliche Möglichkeiten, also beispielsweise die Anklage von Personen oder Organisationen, die da identifiziert worden sind. Viertens wären wir dann bei politischen oder ökonomischen Sanktionen, das heißt Einreiseverbote oder Kontensperrungen beispielsweise. Fünftens wäre dann ein digitaler Gegenangriff, der entweder angekündigt oder verdeckt stattfinden kann. Und sechstens wären wir dann bei einer militärischen Reaktion außerhalb des digitalen Raums. Das sind alles Beispiele, die entweder, also im Fall einer militärischen Reaktion außerhalb des digitalen Raums, jedenfalls angekündigt wurden oder als Option öffentlich genannt wurden. Und bis hin zu digitalen Gegenangriffen sind das auch tatsächlich Reaktionen, die so in der Praxis schon erfolgt sind. Genau, dann zu den Plänen der Bundesregierung. Also erstmals wurde 2017 öffentlich darüber geredet, dass die Bundesregierung gerne ab sofort bei Cyberangriffen zurückhacken möchte. Und die Diskussion angestoßen haben die zwei Herren da im Bild, die wahrscheinlich gut bekannt sind. Und da habe ich mehrere Zitate rausgesucht, die eigentlich schon ganz klar machen, worum es da geht. Also zum einen ist die Rede von den Gegner angreifen, aktiv bekämpfen, Server zerstören. Und dann werden dafür Begriffe benutzt, die wahlweise, also das Ganze wird bezeichnet wahlweise als aktive Cyberabwehr, digitaler Gegenangriff oder auch digitaler finaler Rettungsschuss. Das ist, ich weiß nicht genau, das Inter de Maizière oder Maaßen, aber einer von beiden hat das gesagt. Genau, die Idee dahinter ist, dass eben staatliche Stellen die Kompetenz bekommen sollen und die technischen Möglichkeiten im Falle eines schwerwiegenden Cyberangriffs dann auch zurückhacken zu können. Konkreter wurden die Pläne dann, oder klarer wurden die Pläne dann durch mehrere Presseberichte und auch öffentliche Anhörungen und Konferenzen. Es gibt keinen Gesetzentwurf oder kein endgültiges Konzept. Das sind alles Diskussionen, die innerhalb der Bundesregierung stattfinden. Und allerdings, so ist der Plan, jedenfalls des Innenministeriums, dass noch in dieser Legislaturperiode die Möglichkeit rechtlich und technisch geschaffen werden soll. Zusammenfassend kann man die Pläne eigentlich als eine reaktive Gegenmaßnahme für erhebliche Cyberangriffe aus dem Ausland, die allerdings nicht auf militärischer Ebene erfolgen sollen und entsprechend, also wenn es um Angriffe geht, unterhalb der Schwelle eines militärischen Angriffs. Also Presseberichten war dann zu entnehmen, dass es eben 4 verschiedene Stufen geben soll. Dazu komme ich gleich noch. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass eben, also sind 2 Komponenten. Das eine ist, dass die Ausführung vermutlich durch den Bundesnachrichtendienst erfolgen soll und die Koordination und Abstimmung, also das zu bewerten, einen Plan zu entwerfen, wie man da konkret vorgeht im Rahmen des Nationalen Cybersicherheitszentrums, Cyberabwehrzentrums. Und vorgesehen ist außerdem, dass alle Kompetenzen dazu auf Bundesebene gebündelt werden und eine konkrete rechtliche Regelung geschaffen werden soll, die eben einen Übergang vom zivilen, also geheimdienstlichen Bereich in den militärischen Bereich regelt, weil eben die beiden Sphären nicht so einfach zu trennen sind. Das Ganze hat natürlich dann erhebliche rechtliche Implikationen, also es geht um Grundgesetzänderungen, neue Kompetenzen und so weiter. Und ganz interessant ist natürlich auch, dass bei diesem Plan kommen verschiedene eigentlich getrennte Ebenen zusammen. Das eine ist natürlich, dass es die Trennung aufhebt zwischen Innen- und Außenpolitik, zwischen zivil oder geheimdienstlich und militärisch, auch Polizei und Geheimdienste, auch die Trennung wird da selbstverständlich angegangen und die Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Die Gegenmaßnahmen in 4 Stufen, die sollen dann laut Presseberichten so aussehen. Die erste Stufe soll Datenverkehr blockiert werden können. In der 2. Stufe der Datenverkehr dann umgeleitet werden und in der 3. Stufe, und ab da wird es eigentlich interessant, in der soll ermöglicht werden, fremde Netze aktiv zu infiltrieren und Daten auch zu verändern oder zu löschen. In der vierten Stufe, und das beinhaltet dann eben stark invasive Maßnahmen, da geht es dann darum, konkret auf die Funktionsfähigkeit des Angriffssystems in Hard- und Software einzuwirken. Das heißt, wenn man an die Zitate denkt, die ich auf einer vorherigen Folie hatte, dann wäre das quasi das Zerstören des Servers. Genau, der Entscheidungsprozess, auch hier vier Stufen auf der Folie. Zunächst natürlich wieder der Cyberangriff, dann soll es zu einer fachlichen Einschätzung kommen im Cyberabwehrzentrum. Da wird eben die Situation bewertet, erstmal das Ausmaß, werden darüber Informationen ausgetauscht, wer Urheber sein könnte. Und dann in einem zweiten Schritt soll eben eine politische Entscheidung getroffen werden auf Regierungsebene. Das Interessante ist auch hier, dass es eben alles lediglich Strukturen der Exekutiven sind und die Legislative, also der Bundestag, gar nicht eingebunden werden soll. Begründung dafür ist, dass man die Reaktionszeit möglichst gering halten muss. Dazu komme ich auch noch. Genau, das ist natürlich besonders problematisch, weil eben diese Trennung zwischen militärisch und nicht militärisch nicht so einfach möglich ist und auch eben Regelungen geschaffen werden soll, die genau diesen Übergang regeln. Und entsprechend wird eben der Parlamentsvorbehalt abgeschwächt. Gut. Dann komme ich zu den Problemen, die sich hier in der Praxis ergeben mit diesem Plan. Da ist natürlich zunächst mal festzuhalten, dass grundsätzlich jeder Eingriff in ein IT-System problematisch ist, weil es eben die Verfügbarkeit und Integrität dieses Systems beeinträchtigt. Und dann gibt es eine Reihe konkreterer Probleme. Zunächst mal, das hat vielleicht eine andere schon gehört, gibt es ein Attributionsproblem. Attribution meint eigentlich die Identifikation des verantwortlichen Akteurs. Und Cyberangriffe sind nicht einfach direkt zurückzufolgen, also da gibt es keine Rücksendeadresse oder so, sondern da muss erstmal geklärt werden, wo das eigentlich herkommt. Das Ergebnis ist dann meistens kein eindeutiger Beweis, sondern eine Indizienkette, die dann sagt, es ist wahrscheinlicher, dass Akteur 1 oder Akteur 2 oder Akteur 3 dahinter dafür verantwortlich ist. Auch hier nochmal der Hinweis, dass es eben ein langwieriger, schwieriger Prozess ist und oftmals auch ganz unmöglich. Also es gibt etliche Cyberangriffe, die eben nicht mal mit Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden konnten. Genau, Ergebnis des Prozesses sind dann eben Plausibilität und Wahrscheinlichkeiten. Und das heißt natürlich auch für so einen Hackback oder für den Plan zurückzuhacken, dass eine eindeutige Identifikation eines Ziels eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Zweiter Punkt, Eskalationspotenzial. Ich habe gerade schon, aufgrund auch des Attributionsproblems, das ich gerade eben erwähnt habe, ist es natürlich auch gut möglich, dass es jemand Falschen trifft, diese Gegenmaßnahme, also ein unbeteiligter Dritter Ziel wird, der dann seinerseits den Hackback als einen aktiven Cyberangriff wahrnimmt, wieder darauf reagiert und daraus ergibt sich dann eben eine Eskalationsspirale. Zweiter Punkt, selbst wenn man das Ziel korrekt identifizieren kann, dann ist es gut möglich, dass es eben in einem dritten Land steht, das nicht eigentlich Urheber dieses Angriffs ist. Für das dritte Land sieht dann wiederum so ein Hackback auch vielleicht aus wie ein Cyberangriff, was dann wiederum von dem dritten Land aus Gegenmaßnahmen auslöst. Genau. Dann gibt es noch ein Problem mit Kollateralschäden. Also es kam schon mehrfach vor, dass eben sich die Software weiterverbreitet, wie es nicht geplant war. Also auch hier zwei Beispiele. WannaCry, da wurde unter anderem auch das britische Gesundheitssystem ist davon betroffen gewesen. Und das war eigentlich, oder die Fachliteratur geht davon aus, dass das nicht Teil des Plans war, aber plötzlich ist eben das Gesundheitssystem mit betroffen. Bei Stuxnet ist es so, dass das war ursprünglich für eine iranische Atomanlage gedacht und inzwischen findet sich das weltweit in verschiedenen Infrastruktursystemen. Genau. Dritter Punkt, die Kosten. Gegenangriffe zu planen, das ist enorm umfangreich, zeit- und personalintensiv und auch Sicherheitslücken müssen dafür erworben oder entwickelt werden. Das ist enorm teuer. So eine Sicherheitslücke kostet bis zu einem niedrigen, bis zu 1 Million Euro, und die sind nur einmal einsetzbar. Das heißt allerdings natürlich, die Konsequenz daraus ist, dass eben die Ressourcen, die für dieses teure Projekt verwendet werden, nicht verwendet werden können, um die eigene IT-Infrastruktur zu sichern. Dritter Punkt sind die Sicherheitslücken selbst. Die Sicherheitslücken, die dafür notwendig sind, um so ein Hackback durchzuführen, die können natürlich nicht geschlossen werden. Wenn die geschlossen werden, werden sie bekannt und entsprechend können sie nicht mehr als Instrument für einen Hackback verwendet werden. Genau, fünfter Punkt, Proliferation, Stichwort Shadow Broker. Es ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass eben diese Sicherheitslücken, die eingelagert und vorgehalten werden, sowie die daraus entwickelten Instrumente ihren Weg an die Öffentlichkeit finden und dann von allen möglichen Akteuren, die darauf Zugriff haben, verwendet werden. Genau. Dann, letzter Punkt, ist die Effektivität, also die Frage, ob sich ein Hackback überhaupt eignet, um davor definierte Ziele zu erreichen. Und da kann man, oder sollte man zwei Szenarien ansprechen. Das eine ist, dass in der Diskussion davon die Rede war, dass ein Hackback erfolgen soll in einer akuten Notsituation, also im laufenden Cyberangriff. Das ist natürlich insbesondere mit Blick darauf, dass eben allein das Erkennen, die Attribution und die Vorbereitung so einer Maßnahme enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, ist vollkommen klar, dass es sich dabei nicht um ein effektives Instrument handelt. Zweites Szenario ist das Löschen von Daten, die eben durch einen Cyberangriff irgendwo abgeflossen sind und irgendwo auf einem Server liegen, dass die gelöscht werden sollen. Das halte ich für absolut aussichtslos, alleine aufgrund der Tatsache, dass eben eine Vervielfältigung in dem Bereich problemlos möglich ist. Dann ein Punkt dazu noch. Es ist natürlich auch so, dass wenn ein Staat solche Fähigkeiten aufbaut, dann ist es nicht so, dass Interessenten oder Akteure, die sich für einen Cyberangriff interessieren, einfach nichts machen würden, sondern da gibt es natürlich eine Reaktion darauf und entsprechend erfolgt da auch eine Anpassung von Strategie und Vorgehen. Also ein Beispiel, dann wäre oder eine Möglichkeit wäre, dass zukünftige Cyberangriffe dann eben von IT-Systemen ausgehen, die wichtige Funktionen in Krankenhäusern oder ausüben. Das heißt, dass jeder Hackback auf dieses IT-System eine höhere Chance hätte, Kollateralschäden zu verursachen. Und ja, genau. Dann bin ich schon am Ende von meinem Vortrag. Ich komme noch zur Zusammenfassung und zu Alternativen. Genau, also zusammenfassend kann man meiner Meinung nach festhalten, dass Cyberangriffe eben ein großes Problem sind, aber Hackbacks dafür keine Lösung, weil Hackbacks nicht effektiv sind, also sie entfalten nicht die Wirkung, mit denen sie angepriesen werden, und kontraproduktiv, wenn man an die Kosten, die Sicherheitslücken und Proliferationsrisiken denkt, und abschließend auch gefährlich aufgrund von Eskalationsmöglichkeiten und Kollateralschäden. Die Fähigkeiten, die da zur Diskussion stehen, dass sie aufgebaut werden, die können selbstverständlich dann auch nicht nur defensiv und reaktiv genutzt werden, wie das behauptet wird, sondern eben auch jederzeit offensiv. Und problematisch ist aus linker Sicht selbstverständlich vor allem auch die weitreichenden Gesetzesänderungen und die Erweiterung von Befugnissen für Geheimdienste. Und alles in allem kann man dann deshalb sagen, dass eben die Pläne, die da diskutiert werden, ein weiterer Beitrag wären, um die Unsicherheit der globalen IT-Infrastruktur zu erhöhen. Und dann ist natürlich die Frage, was bieten sich für Alternativen? Und da habe ich drei Punkte notiert. Das erste, und das liegt auf der Hand, ist natürlich verstärkt defensive und passive Maßnahmen zu ergreifen. Also das heißt, Schulung von Personal, Härtung der Systeme, Stichwort Resilienz oder auch eigene Projekte zu finanzieren und zu starten, die eben das Ziel haben, Sicherheitslücken zu identifizieren, nicht um sie für einen Hackback zu verwenden, sondern um sie anschließend zu schließen. Das zweite Punkt ist die alleinige Zuständigkeit für IT-Sicherheit an das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik zu übertragen. Das ist deshalb wichtig, weil es aktuell Teil des Innenministeriums ist, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, die, und das sind zwei Akteure, die haben natürlich, wenn es um Sicherheitslücken geht, auch mal unterschiedliche Interessen, wie damit umgegangen werden soll. Und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man eben das BSI für allein zuständig erklärt, aus dem BMI herauslöst, um eben wirklich Interessenskonflikte zu vermeiden und quasi einen tatsächlich zivilen Akteur zu haben, der für Sicherheit, Informationssicherheit, IT-Sicherheit zuständig ist. Drittens, das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, das konnte ich jetzt aufgrund der knappen Zeit nicht weiter ausführen, aber dass eben auf internationaler Ebene, gerade wenn es um den zwischenstaatlichen Bereich geht, möglichst verbindliche Regelungen und Normen entworfen werden müssen, an die sich dann Staaten zu halten haben. Also alleine beispielsweise wäre es wichtig, dass es ein Abkommen gibt, das ausschließt, dass zivile Infrastruktur zum Ziel wird von solchen Cyberangriffen. Und bei diesen, da gibt es auch sehr viele Diskussionen noch im internationalen Bereich, aber da ist auch, muss man auch ganz genau hinschauen auf den Inhalt, weil es eben auch Interessen gibt, das dafür zu nutzen, eher das Modell Great Firewall zu etablieren. Gut, damit bin ich am Ende von Anfang. Dann gehen wir.